wir haben ja jetzt gerade das hier gehabt, ja, wir haben den Segen Gottes erbeten für die Kinder, für die Azubis, für die Studenten, die jetzt vielleicht in was Neues hineinstarten. Und nachher werden wir auch die kleine Carlotta Kretschmer segnen, ein kleines Menschlein, das auch was Neues begonnen hat, nämlich grundsätzlich das Leben. Das liegt noch vor ihr. Und auch da ist dieser Wunsch da, dass ja, Gott das Leben dieser Menschen gelingen lässt, dass er es in seiner Güte ja, ihnen gut gehen lässt, dass er ihnen sein Wohlwollen zuwendet. Das heißt, ich würde mal als Fazit sagen, ja, wenn wir Gott um seinen Segen bitten, dann verbinden wir das in erster Linie mit diesem Wunsch, dass Gott es schenkt, dass unser Leben im Hier und Jetzt irgendwie gut läuft, dass es gelingt. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann ist es durchaus auch eine Art und Weise, wie sich der Segen Gottes immer wieder zeigt, gerade im Alten Testament. Ja? Als Beispiel der Segen, den Isaak fälschlicherweise seinem Sohn Jakob weitergibt. Er sagt zu ihm, Gott gebe dir den Tau vom Himmel und mache deine Felder fruchtbar, damit sie Korn, Wein in Fülle haben. Nationen sollen sich vor dir verneigen und Völker sollen deine Diener werden und so weiter und so weiter. Das heißt, wenn Gott im Alten Testament Menschen oder ganze Völker segnet, dann zeigt sich dieser Segen immer in ganz existenziellen Dingen des Alltags. Viele Kinder, gute Ernte, Gesundheit, langes Leben, auch Autorität. Es ist aber jetzt so, wenn man, ich sag's mal, vom Alten Testament, vom Alten Bund in das Neue hineinschwenkt, in das Neue Testament, da merkt man, dass dort der Segen Gottes, den er für Menschen bereithält, doch nochmal eine völlig neue Dimension erreicht. Eine Dimension, die weit über unsere, ich sag's mal, unsere irdischen Bedürfnisse hinausgeht. Und mein Ziel für diese Predigt ist, uns diesen, ich sag's mal, überirdischen Segen Gottes vor Augen zu führen. Letzte Woche hat der Hans-Peter gepredigt und soweit ich mich erinnern kann, war deine Hauptaussage, es ist wichtig für Christen, dass sie Freude im Leben haben, dass sie sich freuen an Gott. Und ich hoffe, dass in diesem Nachdenken über den Segen Gottes diese Freude mehr und mehr genährt wird in uns. Dazu möchte ich mit euch mich auf einen besonderen Bibeltext fokussieren, und zwar aus dem aus dem Epheserbrief, erstes Kapitel, die Verse 3 bis 14. Das sind ganz besondere Verse, diese 11 Verse. Und das Besondere daran ist, dass die im Griechischen tatsächlich 11 Verse lang nur einen Satz bilden. Ein Satz mit über 202 Wörter sind es. Sowas schafft nur der Apostel Paulus. Als Hans-Peter Rosen mir vor vielen Jahren mal so grundlegend was übers Predigen erklärt hat, da hat er immer gesagt, dass meine Sätze niemals 12 Wörter übersteigen sollen. Wenn man den Apostel Paulus zugrunde legt, das ist kein biblischer Rat, aber ich halte ihn dennoch für sehr sinnvoll und auch zu eurem Wohl versuche ich mich dran zu halten. Ich lese also vor aus Epheser Kapitel 1, erstmal den Vers 3. Wenn ich eingeschalten habe. Da steht Folgendes. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Gepriesen sei Gott. Das sind die ersten Worte. Und diese Worte, die zeigen schon mal eines, nämlich, dass das, was jetzt folgt, keine theologische Abhandlung ist, darüber, was der Segen Gottes nun genau ist, sondern das, was folgt, ist ein Lobpreis. Was Paulus hier von sich gibt, ist kein Lehrtext, sondern es gleicht eher so ein Psalm. Wenn er darüber nachdenkt, wie Gott uns Menschen segnet, dann bringt ihn das dazu, dass er Gott anbetet. Und in dieser Haltung wollen wir auch weiter über diesen Segen Gottes nachdenken. Was ist es nun für ein Segen? Von welcher Art ist dieser Segen? Paulus bezeichnet diesen Segen Gottes als geistlichen Segen. Gepriesen sei Gott für die Fülle des geistlichen Segens, an den wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Es geht also um diesen geistlichen Segen. Was ist geistlich? weiß nicht, geistlich verstehen manche Leute oft so als, es hat nichts mit der Realität zu tun. Vergeistlichen kennen wir dieses Wort, wenn man so auf einer anderen Ebene abschwebt. Dieser geistliche Segen, so wie ich ihn hier verstehe, er drückt aus, dass tatsächlich dieser Segen von Gott nicht über dieses Irdische hinausgeht. Er steht vielmehr im Zusammenhang mit dem Himmlischen, mit dem, was unsere Sinne momentan nicht vollständig wahrnehmen können. Das, was kommt, es betrifft unsere Beziehung zu Gott, es betrifft das ewige Leben. Es geht bei diesem geistlichen Segen also nicht darum, dass man viele Kinder bekommt, dass man genug zu essen hat, dass das Studium gut läuft, dass man gesund bleibt, sondern dieser geistliche Segen, der geht über unsere Existenz hier auf dieser Erde hinaus. Und das ist ganz wichtig, weil unsere Existenz als Menschen ist nicht begrenzt auf diese Erde. Worin besteht jetzt dieser geistliche Segen ganz konkret? Paulus erwähnt 5 ganz konkrete Punkte, die ihn begeistern an der Art und Weise, wie Gott uns segnet. Der erste Punkt, den er erwähnt, ist, dass Gott Menschen als seine Kinder erwählt. Vers 4 bis 6. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Meine Welt ist zurzeit Kinder und Kindergeschichten. Und deswegen möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, die das vielleicht so ein bisschen bedeutet. Eine Geschichte, die ich meinen Kindern öfter mal vorlese. Vielleicht kennt ihr sie, es ist die Geschichte von dem kleinen Jungen namens Tom. Tom wuchs auf in einer Räuberfamilie. Die Räubers, wie sie sich nannten. Sie verdienten ihr tägliches Brot mit nächtlichen Raubzügen und tagsüber schliefen sie und wenn sie dann irgendwann aufwachten, dann begann sie mit dem Alkohol. Es war eine verruchte Familie. Am Abend zuvor hatten die Räubers Tom wegen einer Kleinigkeit noch brutaler verprügelt, als sie sonst tun. Und als Tom dann androhte, endgültig wegzulaufen, fesselten ihn die Räubers und sperrten ihn in eine dunkle Höhle. Dort schrie er so laut er konnte seine ganze Wut und seine ganze Verzweiflung heraus, bis er nur noch ganz leise wimmern konnte. Da hörte er auf einmal eine ihm unbekannte Männerstimme, die mit den Räubern verhandelte. Die Räuber verlangten einen unverschämt hohen Preis, doch schließlich willigte der Fremde bedingungslos ein. Bald darauf öffnete sich die Tür zu seinem Loch, in dem er saß. Ein heller Mann trat in Toms Höhle hinein. Er schnitt ihm die Fesseln ab und setzte ihn auf sein Pferd. Dann musste Tom irgendwann eingeschlafen sein. Als Tom dann aufwachte, traute er seinen Augen nicht. Was er da sah, war wie in einem Traum. Er lag auf einer weichen Matte in einem warmen, hellen Raum. Drüben stand ein Tisch beladen mit herrlichsten Speisen. Auf einmal ging die Tür auf und da war er wieder, der helle Mann. Irgendwie war dieser Mann so anders als die Räuber, die er eigentlich kannte. Schließlich fragte der helle Mann Tom: Tom, wie wär's, wenn du ein Bad nimmst? Hast du schon mal ein Badezimmer gesehen? Tom hat noch nie ein Badezimmer gesehen. Er wusste gar nicht, was das ist. Noch etwas zögerlich folgte Tom dem Mann. Es könnte eine Falle sein. Der helle Mann führte Tom in ein Zimmer, in dem es überall funkelte. In der Mitte war ein kleiner Teich. Als Tom seine Hand hineinstreckte, staunte er. Es war warmes Wasser, warm. Wie herrlich wäre es, da hineinzusteigen. Im gleichen Moment schlug ihm der helle Mann vor, wie wäre es, wenn du jetzt deine schmutzigen Kleider ausziehst und einfach hineinhüpfst. Nein, seine Kleider hergeben, das geht überhaupt nicht. Das sind seine Kleider. Aber je länger Tom dieses glasklare Wasser ansieht, umso mehr entsteht in ihm der Wunsch, hineinzuspringen. Und so gibt er sich einen Ruck. Er legt seine Kleider ab und er springt hinein. Es war einfach nur wunderbar. Als Tom fertig war, gab ihm der helle Mann neue Kleider. Sie waren komplett weiß. Tom war sprachlos, als er sich in seinen neuen Kleidern im Spiegel betrachtete. Dann führte der helle Mann Tom in ein weiteres Zimmer. Der helle Mann setzte sich auf einen mächtigen roten Sessel. Dann nahm er Tom auf seinen Schoß. So was hatte Tom noch nie erlebt. Starke Arme, die ihn hielten, ohne dass es ihm wehtat. Einen Moment später hielt der helle Mann eine kleine Krone in der Hand und setzte sie Tom auf seinen Kopf mit den Worten: Tom, du bist von jetzt an mein Kind. Da verstand Tom, dass er auf den Schoß des Königs saß. Der geistliche Segen, wie ihn der Apostel Paulus in diesen Versen beschreibt, der beginnt damit, dass Gott, der König der Könige, Menschen das Privileg erteilt, sie dazu erwählt oder sie auch dazu bestimmt, wie es da heißt, vor ihm in seiner heiligen Gegenwart leben zu dürfen. Und zwar nicht als ein Irgendjemand, sondern als seine geliebten Kinder. Kinder, die voll und ganz in diese heilige Sphäre hineinpassen, die Gott umgibt. Kinder, die tadellos sind, heilig. Das ist Gottes Ziel. Das war sein Plan. Entscheidend ist jetzt in diesen Versen eine Sache, nämlich: Wann hat Gott sich dafür entschieden? Wann hat er sich dazu entschieden, Menschen als seine Kinder zu wählen, erwählen oder sie zu adoptieren, wie es ja auch heißt? Das menschlich Erwartbare wäre, dass Gott so eine Art Casting macht, dass er sich die Menschen erstmal anschaut, wie die so drauf sind, ob die auch würdig genug sind, ob die es schaffen, in seiner Gegenwart zu sein. Und das Spannende ist, was wir hier lesen, dass es was völlig anderes ist. Hier steht: In Christus hat Gott uns schon vor der Grundlegung der Welt erwählt. Das heißt, bevor überhaupt ein Mensch existiert hat, bevor diese Welt bestand, traf Gott diese Entscheidung, Menschen in seine Gegenwart zu ziehen. Und das gilt auch für mich, für euch alle, die ihr Kinder Gottes seid. Dieser Entschluss fand statt, bevor überhaupt der erste Mensch auf dieser Welt war. Und ich denke, das gibt uns einen Eindruck davon, wie wenig unsere Gotteskindschaft von uns selbst abhängt. Entscheidend ist nicht meine Performance, meine Leistung, mit der ich Gott überzeugen konnte, sondern entscheidend ist, dass Gott sich entschlossen hat, es zu tun, noch bevor diese Welt bestand. Sein Entschluss, dass ich sein Kind werde, das ist das Entscheidende. Für viele Christen wirft dieses Thema der Erwählung Fragen auf. Die erste Frage, die bei diesem, allein bei diesem Begriff Erwählung oft so in unseren Kopf schießt, ist: Wie kann es sein, dass Gott bestimmte Menschen erwählt, dann auch andere nicht? Ist es nicht ungerecht? Und mit dieser Frage sind wir sofort in einer ganz tiefen Diskussion über diesen Begriff Erwählung, was er bedeutet, was er nicht bedeutet. Ich werde diese Frage nicht lösen in dieser Predigt. Aber wie auch immer unsere Antwort auf diese Frage aussieht, was wir hier sehen sollten, ist: Für Paulus ist dieses Thema der Erwählung an dieser Stelle überhaupt kein Diskussionsthema, sondern für ihn ist dieser Gedanke, dass Gott Menschen erwählt und ihnen diesen Zutritt zu ihm selbst verschafft, diese Möglichkeit verschafft, dass wir in seine Gegenwart kommen können, das ist für ihn einfach nur ein riesengroßer Segen Gottes, etwas, wofür Gott einfach nur anbetet. Und vielleicht können wir aus diesem Antritt auf diesen Begriff Erwählung auch das lernen für uns. Es geht hier darum, dass Erwählung was ganz Großes ist, was ganz Tolles, etwas, wofür wir Gott einfach nur loben können. Trotzdem ist es ja irgendwie ein bisschen paradox, weil da ja steht, dass sie heilig und tadellos vor Gott stehen sollen. Wie soll das funktionieren? Segen Nummer 2, Erlösung und Vergebung. Vers 7. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. Ja, der Segen Gottes, er besteht nicht allein darin, dass Gott sich vor langer Zeit so einen Plan überlegt hat, Ziele formuliert hat, Visionen gemacht hat, sondern der Segen Gottes besteht darin, dass Gott tatsächlich alles getan hat, um dieses Ziel, Menschen in seine Gegenwart zu ziehen, tatsächlich zu erreichen, sodass wir heute mit Johannes, erstes Kapitel im Johannesbrief, sagen können, ja, wir sind Kinder Gottes, wir sind es tatsächlich. Heute wird man das Umsetzungskompetenz nennen. Und so spricht Paulus nun davon, was tatsächlich notwendig war, was Gott getan hat, was getan werden musste, damit wir als Kinder Gottes in die Gegenwart Gottes treten können. Und er macht es an zwei Begriffen fest. Der erste Begriff ist Erlösung. Was bedeutet es, Erlösung? Erlösung, dieser Begriff, der stammt aus der Welt der Sklaverei. Und er setzt immer voraus, dass es da jemanden gibt, einen Sklaven, der nicht in der Lage ist, sich irgendwie selber wieder aus seinem Zustand, in dem er sich als Sklave befindet, zu befreien. Und jemanden zu lösen oder zu erlösen, bedeutet, diese Person jetzt freizukaufen aus seiner Versklavung, indem man ein Lösegeld bezahlt. Diesen Begriff kennen wir. Es ist wie bei Tom, ja, der Teil dieser Räuberfamilie war und nicht in der Lage war, sich aus diesem Kuddelmuddel irgendwie zu befreien, selbst wenn er es wollte. Er hatte keine Chance. Diese Macht war stärker. Bis eines Tages dieser helle Mann auftaucht, der mit der Räuberfamilie verhandelt, das Lösegeld bezahlt und ihn dann aus seinem Loch befreit. Und genau das ist auch die Realität von uns Menschen. Die Bibel beschreibt uns Menschen als Gefangene, als Sklaven der Sünde, als Menschen, die gebunden sind an die Mächte der Finsternis. Wir sind unfähig, uns aus diesen Bindungen herauszulösen aus eigener Kraft. Und deshalb brauchen wir jemanden, der uns frei macht, jemanden, der das Lösegeld bezahlt. Und Paulus sagt, durch ihn, nämlich Jesus Christus, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Jesus Christus ist der uns aus der Macht und aus der Abhängigkeit des Bösen befreit. Er hat das Lösegeld bezahlt und dieses Lösegeld ist sein Blut. Dieses Blut war nicht nur so ein paar Tropfen Blut, sondern dieses Blut, es steht für das Leben, das Jesus am Kreuz von Golgatha hingegeben hat. Er hat es hingegeben, um uns frei zu kaufen aus der Macht des Bösen. Jetzt ist es aber so, Erlösung ist das eine, Vergebung ist das andere. Als Tom von dem hellen Mann aus dem Gefängnis befreit wird und schließlich irgendwann in diesem Königsschloss aufwacht, da ist er zwar frei, er ist aber immer noch völlig verdreckt und damit völlig ungeeignet, in die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart des Königs zu gehen. Und so war die erste Aktion des Königs, dass er ihn erstmal einer Reinigung unterzieht, die auch beinhaltete, dass Tom sich ja, von seinen Dreckklamotten verabschieden musste. Aus der Versklavung der Sünde befreit zu sein, bedeutet noch nicht, dass der an uns haftende Dreck einfach weg ist. Was wir nämlich brauchen, ist diese grundlegende Reinigung unserer Seele von dem Bösen, von den Sünden, die wir tun. Und Vergebung bedeutet, dass Gott dafür sorgt, dass dieser Dreck meiner Sünde endgültig beseitigt wird. Das geschieht nicht, indem Gott mal so ein kleines Auge zudrückt und sagt, es ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Wir machen einfach weiter. Komm zu mir. Es geht nicht, weil der Lohn der Sünde der Tod ist, weil der Schaden der Sünde viel zu groß ist. Und so braucht es jemand, der für meine Schuld, für meine Sünde aufkommt, der sie bezahlt. Und zum Schluss ist es Gott selbst, der meine Schuld auf sich nimmt. Jesus Christus, er starb am Kreuz, er vergoss auch sein Blut, das uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, das uns frei macht von unserer Schuld. Was ist das für eine Gnade? Paulus bezeichnet sie als eine überströmende Gnade, ein unbeschreiblicher Segen, der uns in Jesus Christus begegnet. Paulus ist jetzt immer noch nicht am Ende mit seinem Loblied auf den Segen Gottes. Er ist mittendrin, Vers 8. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hat er es sich vorgenommen und so hat er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, nämlich Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel ist und das, was auf der Erde ist. Stellen wir uns mal für einen kurzen Moment vor, es gäbe kein Neues Testament. Es gäbe kein Matthäusevangelium, kein Markus, Lukas, Johannes, kein Römerbrief, kein Epheserbrief, keine Offenbarung. All das gäbe es nicht. Wir hätten keine Ahnung von dem Leben Jesu. Paulus hätte uns nie erklärt, was das Heil bedeutet im Römerbrief. Wie würde unser Glaube aussehen? Ich würde sagen, er würde nicht existieren. Er wäre nicht vorhanden. Ganz einfach, weil wir keine Ahnung davon hätten, was Gott möchte und was er getan hat. Und der Segen, den Paulus jetzt hier beschreibt, der liegt darin, dass Gott sich uns offenbart hat und dass er uns hineingenommen hat in seinen Plan, in seinen groß angelegten Heilsplan, den er mit dieser Menschheit durchgeht. Und diese Offenbarung, die geschah ganz grundlegend gegenüber den Aposteln. Sie sind die Verwalter der Geheimnisse des Reiches Gottes. Und sie haben das für uns niedergeschrieben. Und dieser Plan erhält nicht allein diese Tatsache, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, dass er uns erlöst hat, dass er uns vergeben hat, sondern das, was jetzt Paulus hier exemplarisch nennt, das ist sozusagen dieser absolute Höhepunkt, auf den diese Welt oder besser gesagt das ganze Universum zuläuft, nämlich, dass das ganze Universum, alles, was im Himmel ist und alles, was auf Erden ist, ja, alle Putins, alle Scholzens, alle Jinpings und alle Bidens, alle Mächte der Erde, aber auch all die Mächte des Himmels, die wir teilweise, denke ich, überhaupt nicht kennen, wo wir noch gar keine Vorstellung davon haben. Alles, alles wird unter der Autorität und Herrschaft von Jesus Christus vereint werden. Im Kolosserbrief sagt Paulus, das ganze Universum wurde durch Christus geschaffen und es hat in ihm sein Ziel. Ich finde, wenn du heute in Deutschland an Jesus Christus glaubst, dann gehörst du automatisch zu einer Minderheit. Das war nicht immer so, aber heute ist es leider so. Jeder in unserem Land hat mittlerweile seine eigene Philosophie, sein eigenes Weltbild, das er sich zusammengebastelt hat. Und manchmal fühlt man sich als Christ als ja, vielleicht einer von vielen. Mir persönlich hilft es zu wissen, ja, dass dieser Zustand, wo das irgendwie eine offene Frage ist, ist Jesus der Herr oder nicht, dass dieser Zustand eines Tages vorbei sein wird. Es kommt der Tag, so heißt es im Philipperbrief, wo jedes Knie sich beugen wird vor dem Namen Jesu und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Jeder. Egal, ob man das jetzt glaubt oder nicht, in Zukunft wird dieser Punkt kommen und es wird unvorstellbar sein. Was für ein Segen ist es, dass wir wissen dürfen, worauf diese Welt zuläuft, gerade in diesen Krisenzeiten, in denen wir uns befinden. Zum Schluss steht Jesus als der König der Könige, dem alles unterstellt ist. Segen Nummer 4. ein himmlisches Erbe. Vers 11. Außerdem hat Gott uns seinen Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Oder wörtlich, haben wir in Christus ein Erbteil erlangt. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt, mit diesem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Ein himmlisches Erbe. In Christus haben wir ein Erbteil erlangt, steht da. Man kann auch anders übersetzen, ein Los wurde uns zugeteilt. Und diese Begriffe, die erinnern ganz stark an die Situationen, wo das Volk Israel nach 40 Jahren Wüstenwanderung vor dem Einzug in dieses verheißene Land stand. Jeden einzelnen Stamm wurde durch Los ein Erbteil, ja, ein Stück Land in diesem verheißenen Land zugesichert, zugewiesen. Für die Israeliten damals war dieses zugeloste Erbteil sozusagen das Heimatrecht, das, was ihnen die Sicherheit gab, dass sie wirklich in diesem verheißenen Land ja wirklich ihren Besitz haben werden. Der Segen, ein Kind Gottes zu sein, ja, der liegt nicht allein darin, ja, in dieser innigen Verbindung mit Gott leben zu dürfen, sondern der Segen liegt auch darin, dass wir als Kinder Gottes auch seine Erben sind, die Erben seines Reiches. Als seine Erben haben wir ein Recht auf einen Platz in Gottes neuer Welt. Oder wie Paulus es an anderer Stelle ausdrückt, wir haben ein Bürgerrecht im Himmel. Was für ein Segen ist es, in dieser Gewissheit leben zu dürfen, ja, wir sind Teil der neuen Welt Gottes. Da wird es keine Diskussion geben, sondern wir haben unser Bürgerrecht dort. Jesus hat die Wohnungen bereitet. Und last but not least, ups, das ist falsch, da müsste stehen der Heilige Geist. Verse 13 und 14. Paulus sagt, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht. Der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und seiner Herrlichkeit beitragen. Dieser finale Segen ist jetzt keine Sache mehr, die Gott tut oder uns zukommen lässt, sondern dieser finale Segen ist eine Person der göttlichen Dreieinheit, der Heilige Geist. Wer an Jesus Christus glaubt, so Paulus, der wird versiegelt mit dem Heiligen Geist. Versiegeln. Was bedeutet das? In der Antike hatte ein Siegel mehrere Funktionen. Siegel galten im rechtlichen Sinne als Unterschrift und auch als Anzeige des Besitzrechts. Ja? Beispielsweise fand man antike Tontöpfe, auf denen ein Siegel zu finden war, um anzuzeigen, wem dieser Topf jetzt gehört. Ja, das ist wie, wenn du auf deine Tupperbox deinen Namen draufschreibst. Ich kann ein Lied davon singen, wie wichtig solche Siegel sind auf Tupperboxen. Wir kamen ja nach der Geburt von Isabella in den Genuss eines Food Trains. Ja, jeden Tag wurden wir von einer anderen Person mit Essen beliefert. Vielen Dank an dieser Stelle. Das Problem für mich war, dass die wenigsten ihre Tupperboxen beschriftet haben und man verliert dann leicht die Orientierung. Aber das ist Nebensache. Wenn du an Jesus Christus glaubst und seinen Heiligen Geist bekommst, dann ist es für uns Menschen eine spürbare Bestätigung dafür, dass wir sein Eigentum sind, dass wir zu ihm gehören. Das ist mit der Sinn des Heiligen Geistes. Und Paulus erwähnt auch noch ein zweites Bild. Er bezeichnet den Heiligen Geist als Angeld oder als Anzahlung. Was bedeutet es, wenn der Heilige Geist in Menschen hineinkommt? Es bedeutet, dass Gott, dass der lebendige Gott in Menschen wohnt, dass er präsent wird in Menschen. Und wenn Paulus jetzt den Heiligen Geist als Anzahlung bezeichnet, dann bedeutet es, dass Gott uns mit dieser Gabe des Heiligen Geistes schon mal so einen ersten Vorgeschmack darauf gibt, wie es sein wird, wenn wir eines Tages unser Erbe in dieser neuen Welt tatsächlich antreten werden und Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Diese Anzahlung, sie ist ja eine Sicherheit für uns, dass dieser Tag der Vollendung tatsächlich kommt. Gott kann das, Gott macht es. Und der Heilige Geist ist der Beweis dafür. Wir sind jetzt einmal voll im Vogelflug über diesen Lobpsalm drüber geflogen. Und ja, meine Hoffnung ist irgendwie, dass das uns so ein bisschen mehr die Augen dafür öffnet, wie groß, wie übergroß, wie umfangreich dieser geistliche Segen ist, den Gott für jeden einzelnen Menschen bereithält. Und ich möchte dich fragen, hast du diesen Segen Gottes erfahren? Ist es was, wo du sagen kannst, ja, diesen Segen Gottes, den habe ich in meinem Leben? Wenn nein, dann sage ich dir, streck dich aus danach. Ich möchte jetzt zum Schluss nochmal auf einen ganz finalen Gedanken eingehen, der sich eigentlich wie so ein roter Faden durch diesen ganzen Lobpsalm hindurchzieht. Und der betrifft die Frage, die sich bei all diesen Segnungen stellt, nämlich die Frage, warum tut Gott das eigentlich? Warum segnet er uns in dieser Weise? Warum macht Gott das alles? Was ist sein Ziel? Und ich denke, wenn ihr mitgelesen habt, dann habt ihr gemerkt, dass Paulus diese Frage immer und immer wieder beantwortet in diesem Psalm. Als Paulus davon spricht, dass wir erwählt sind als Kinder Gottes, vor Grundlegung der Welt bestimmt sind, seine Söhne und Töchter zu sein, dann endet er mit dieser Aussage, das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Es geht um den Ruhm seiner Gnade. Als Paulus davon spricht, von diesem himmlischen Erbe, da erklärt er auch, warum wir diesen Platz im Himmel bekommen. Vers 12. Gott wollte, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit da sind. Und als Paulus jetzt hier abschließend von dem Geschenk des Heiligen Geistes spricht, da sagt er in Vers 14, auch das dient dem Ruhm seiner Herrlichkeit. Das heißt, das letzte Ziel, wenn Gott uns Menschen segnet, ist tatsächlich nicht, dass wir irgendwie ein cooles Leben haben, sei es hier auf der Erde oder sei es im Himmel, sondern das allerletzte Ziel besteht darin, dass dieser Segen, den Gott spendet, dass der wieder zu Gott wie so ein Bumerang zurückfliegt, dass der zurückkommt zu Gott. Und zwar in Form von Worten und von Taten, die Gott groß machen. Das ist das, was wir tun können, Gott groß machen mit unseren Worten. Wir können nicht diesen Segen zurückgeben, den Gott uns gibt. Wir können all das nicht bewirken, sondern Gott ist derjenige, der uns befreit, erlöst, Vergebung schenkt, ein ewiges Erbe schenkt und. Aber das, was wir tun können, und das, worüber Gott sich freut, ist, dass wir ihn dafür loben und preisen und ihn dafür groß machen. Und genau das wollen wir jetzt auch nach dieser Predigt tun, bevor wir noch zu der Segnung von der Carlotta übergehen, nämlich Gott erheben mit Liedern, die ihn groß machen. Amen.